Ich habe dann, als ich meine Tasche mit Papieren und Portemonnaie und allem im Auto gelassen habe, dann den Guide gebeten, mit dem wir unterwegs waren, er möge doch bitte das Auto abschließen. Und dann hat er so schulterzuckend gesagt, naja, wenn es dir so wichtig ist, dann schließe ich es ab, aber notwendig ist es nicht.
Und Kerstins Kopftuch wollte einfach nicht halten auf ihren Locken. Das ist immer wieder runtergerutscht und er kam immer wieder zu ihr und meinte, Kerstin, du musst es hochziehen.
Ich bin aber der lebende Beweis.
Du stehst noch hier, sehr gut.
Und dann kam ja wie so eine Gondel, eine Art Seilbahn.
Ein kleiner, ein bisschen rostiger Korb. Und als er rüberkam, dachte ich zuerst, wir müssen da jetzt rein.
Und als es dunkel wurde, das Wasser plätscherte, die Delfine.
Genau, also dieser Zauber von 1000, eine Nacht, der immer so angepriesen wird, den gibt es, solange das Licht nicht angeschaltet wird.
Genau, genau.
Es waren einmal eine Abenteurerin und ein Angsthase, die zusammen auf eine Reise gingen. Nein, das ist nicht der Beginn eines Märchens, sondern eine wahre Geschichte. Und zwar handelt sie von der Dienstreise, über die wir heute sprechen werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Reisen, die prägen Podcast, eurem Reisetagebuch zum Hören. Heute geht es für uns in ein Land, das oftmals als modernes Märchenland angepriesen wird, der Oman. Was ist dran an den Werbeversprechen von 1001 Nacht? Warum ist der Tourismus so ein wichtiger Faktor für die Zukunft des Landes? Welche Erwartungen enttäuscht wurden und warum bei einer unserer Kolleginnen während der Reise auch mal Tränen geflossen sind, erfahrt ihr hier. Ja, dafür haben wir heute zwei Kolleginnen zu Gast. Das ist zum einen Kerstin. Sie ist Teil unseres Beratungsteams und ich freue mich, dass du hier bist.
Ja, ich mich auch. Hallo.
Kerstin, du bist hier im Büro auf jeden Fall als reiseaffin und als unerschrockene Weltenbummlerin bekannt. Du bist mit dem Camper schon mehrere Monate durch Simbabwe gereist. Du kennst, glaube ich, die entlegensten Winkel Marokkos. Und dich zieht es immer wieder in vor allem warme Länder. Vielleicht magst du uns dazu ein bisschen erzählen.
Ja, das stimmt. Schon als kleines Kind hat es mich immer in die Ferne gezogen. Und mir ist es auch hier viel zu kalt. Deshalb reise ich vor allen Dingen gerne im Winter. Und ich habe eigentlich bis auf Australien alle Kontinente besucht. Aber mein Herz hängt auf der arabischen Halbinsel und in Afrika.
Und als zweiten Gast darf ich heute Anna begrüßen. Anna, du arbeitest bei uns als Redakteurin und soweit ich weiß, bist du nicht ganz so reiseaffin wie Kerstin.
Hi, ja, genau, das stimmt. Also ich verreise schon gerne mal, aber ich mag es auch gerne sicher und geplant und wenn eben alles so verläuft, nach Plan.
Wie es bei einer Umfulane-Reise der Fall sein sollte.
Ganz genau.
Genau. Der Oman, mir persönlich sagt er nicht viel. Ich war selbst noch nicht dort. Er zählt zu den Golfstaaten. Er liegt auf der arabischen Halbinsel und sonst viel mehr weiß ich tatsächlich nicht darüber. Kerstin, vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, ich glaube, das geht tatsächlich vielen Menschen so. Der Oman ist flächenmäßig nur etwas kleiner als Deutschland, ist aber mit 4 Millionen Einwohnern deutlich dünner besiedelt und er wird auch oft überschattet von seinen mächtigen Nachbarn, von Dubai, den Glitzermetropolen der Arabischen Emirate, ist aber tatsächlich ein ganz anderes Land mit einer ganz anderen Atmosphäre. Der Oman ist tatsächlich eine außergewöhnlich schöne Reisedestination. Es ist ein noch sehr authentisches Land, teilweise geheimnisvoll. Er ist landschaftlich sehr abwechslungsreich. Dazu ist er ein idealer Winterfluchtort und ein außergewöhnlich sicheres Reiseland.
Als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich immer wieder von Sätzen gelesen zwischen Tradition und Moderne oder vom Mittelalter in die Neuzeit. Was hat es denn damit auf sich?
Der Oman war tatsächlich lange eines der rückständigsten Länder weltweit eigentlich. Das lag vor allem an der ultrakonservativen Regierung des damaligen Sultans. Als der dann 1970 bei einem Staatsstreich von seinem eigenen Sohn, dem ehemaligen Sultan Qaboos, vom Thron geputscht wurde, das klingt jetzt schlimmer als es war, es war relativ unblutig, begann der dann das Land in die Moderne zu führen. Mit den Einnahmen aus der Erdölförderung gab es eben große Investitionen in Infrastruktur, Bildungswesen, Gesundheitswesen. Und da hat man dann innerhalb weniger Jahrzehnte wirklich einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, den man kaum so in einem anderen Land irgendwie ähnlich gesehen hat.
Ja, gerade wenn man mit den Omanis aus meiner Generation oder den noch etwas älteren spricht, dann erfährt man von außergewöhnlichen Biografien. Wir haben zum Beispiel in Salalah einen Omani kennengelernt, der tatsächlich noch als Nomade in den Bergen gelebt hat, in Höhlen gewohnt hat und mit Ziegen aufgewachsen ist, dann in Oxford studiert hat, dann Regierungsbeamter war, beim Militär war und jetzt eine Agentur im Süden vom Oman leitet. Das sind wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichten, die da noch zu hören sind, die halt diesen radikalen Wandel dieses Landes sehr gut darstellen. Mhm.
Ja, und dessen Sohn zum Beispiel, mit dem wir auch vor Ort, also der auch als Guide vor Ort für uns gearbeitet hat, hat selbst schon wieder einen ganz anderen Lebenslauf quasi gehabt. Also da gibt es auch so einen gewissen Bruch zwischen den Generationen. Dazu kann man aber trotzdem sagen, dass auch, glaube ich, die jungen Omanis, ich weiß nicht, Kerstin, wie du das empfunden hast, trotzdem auch noch sehr traditionsbewusst sind und eben sehr verbunden mit der Geschichte ihres Landes.
Ja, sehe ich genauso.
Sieht man zum Beispiel auch sehr deutlich in den Kleidungsgewohnheiten, die man dort hat. Also die Männer tragen immer noch diese traditionelle weiße Dishdasha, das ist so ein knöchellanges Gewand. Und da legt man auch sehr viel Wert darauf, dass das immer super sauber ist. Also es strahlt wirklich in Weiß. Tragen die traditionelle Kopfbedeckung. Da ist mir der Name gerade entfallen. Ich weiß nicht, ob du dich gerade erinnerst. Okay, fällt uns vielleicht wieder ein. Die Frauen sind also größtenteils noch in der schwarzen Abaya unterwegs. Das ist quasi wie so ein langer Mantel, worunter dann die Straßenkleidung getragen wird. Also noch ein sehr traditionelles Bild in den Straßen auf jeden Fall. Aber eigentlich ein sehr modernes Mindset, schon gerade bei den jüngeren Omanis auch.
Jetzt seid ihr ja nicht in dieser traditionellen Kleidung gereist. Ich weiß nicht, was ihr, also ihr werdet ja auch wahrscheinlich die Schultern bedeckt haben, die Knöchel, also Knie bedeckt haben, oder?
Also generell gilt in muslimischen Ländern ja immer, den Respekt dem Land gegenüber zu zeigen. Das heißt, Schultern bedeckt, Dekolleté bedeckt und Knie bedeckt. Ansonsten kann man sich aber sehr frei im Oman bewegen. Lediglich, wenn man in die Moschee geht, dann ist tatsächlich knöcheltiefe Bekleidung. Also dann sind eigentlich Hosen, langärmelige Shirts und eine Kopfbedeckung für Frauen notwendig, aber nur dort. Ansonsten keinerlei Kopfbedeckung.
Und in der Moschee gab es bei uns auch eine ganz lustige Geschichte tatsächlich. Wir waren da auch mit einem lokalen Guide unterwegs und Kerstins Kopftuch wollte einfach nicht halten auf ihren Locken. Das ist immer wieder runtergerutscht und er kam immer wieder zu ihr und meinte, Kerstin, du musst es hochziehen. Das war,
ja, das stimmt. Das Kopftuch wollte auf meinem Kopf nicht halten und das hatte ich im Iran schon mal. Als ich den bereist habe, hat auch dieses Kopftuch, und dann habe ich immer anderen schon gesagt, könnt ihr es bitte binden? Vielleicht binde ich es einfach falsch, aber es wollte auf meinem Kopf nie halten.
Ich habe ja extra noch welche von diesen Magneten gegeben, die ich für mich besorgt hatte, die bei mir auch hervorragend funktioniert haben, aber bei Kerstin keine Chance.
Ja, mit dieser blonden Lockenpracht, das kann ich mir schwer vorstellen. Ihr seid ja auf Rundreise gewesen, ihr wart mit dem Mietwagen unterwegs. Gab es da irgendwelche Bedenken im Vorhinein, dass ihr euch irgendwie besonders darauf vorbereitet habt? Oder auch in der Hinsicht, dass ihr eben als zwei Frauen zusammen alleine gereist seid?
Ich würde die Frage mal beantworten, weil Kerstin hat ja prinzipiell nie irgendwelche Bedenken. aber nee, bei mir gab es tatsächlich auch keine. Eben dadurch, dass ich mich vorher mit dem Land beschäftigt habe, mich viel eingelesen habe und einfach schon, also es war schon sehr klar, es ist sehr sicher, es ist sehr tolerant, es ist sehr offen und an sich unproblematisch, dort zu verreisen. Das geht ein bisschen einher mit diesem gesellschaftlichen Wandel, über den wir gerade schon gesprochen haben. Also auch die Situation der Frauen hat sich enorm verändert in den letzten Jahren. Es ist heute zum Beispiel auch ganz normal, dass Frauen im öffentlichen Leben präsent sind, dass die Frauen an der Universität studieren, dass Frauen auch im Ausland studieren. Ich glaube, da hat man hier manchmal vielleicht noch ein falsches Bild davon, wie die Realität vor Ort wirklich aussieht.
Ja, so sieht man auch viele Frauen im öffentlichen Leben und in Berufen. Wir waren bei dem Moscheebesuch, gibt es hinter der Moschee so eine kleine Ecke, da wurden wir zum Tee eingeladen, das war dann im Garten der Moschee, der wurde ausschließlich von Frauen bewirtschaftet, die sich auch hervorragend Englisch sprechen, generell die Omanis sprechen ein hervorragendes Englisch, sind sehr gebildet, die uns eingeladen haben auf Tee mit Datteln und einfach von uns wissen wollten, wo wir herkommen, wie es uns geht, wie es uns gefällt, was wir zu Hause machen, also sehr offen. Und wir haben eine Oper besucht, abends eine Aufführung, und auch da waren sehr, sehr viele Frauen anwesend, also die mit ihren Männern oder auch alleine mit Freundinnen oder Kindern diese Aufführung besucht haben.
Ich glaube, die einzige Ausnahme da ist vielleicht wirklich noch alle Outdoor-Aktivitäten, die man so machen kann. Das ist schon eher noch eine Männerdomäne, dass man als westliche Frau, sag ich mal, als westlichen Reisende, dann doch eher ja, in der Alltagswelt der Männer näher als in der der Frauen. Aber ansonsten sind wir auch durchaus mit Frauen in Berührung gekommen vor Ort. Wir haben an einem Tag in einem Café auch zwei jüngere omanische Frauen getroffen, die mit irgendwie ihren Kindern oder kleinen Geschwistern da waren, die dann mit uns Familienfotos gemacht haben. Also wir wurden verkleidet. Uns wurden irgendwie ja, Hüte aufgesetzt. Dann wurden wir mit den Kindern da drapiert. Und das war eine super lustige Begegnung. Also die haben sich total weggelacht. Wir mussten auch mitlachen. Das war auch super schön eigentlich.
Und die waren alleine unterwegs mit den Kindern, ja, also genau. Auch im Land.
Schön, ja, das klingt schon total nett.
Generell herrscht im ganzen Land eigentlich eine Atmosphäre der Begegnung und der Offenheit. Spiegelt sich auch in der Politik eigentlich wieder auf internationaler Bühne. Es ist tatsächlich so, dass der Oman gute Beziehungen zu all seinen Nachbarländern unterhält, was, wenn wir an die geografische Lage denken, schon ein kleines Wunder ist. Und international auch immer wieder als Vermittler auftritt. Also das würde ich sagen, eine Atmosphäre, die sich im Land so, ja, die man auch fühlt, wenn man dort unterwegs ist.
Man muss da auch einwerfen, dass der Oman ein außergewöhnlich sicheres Reiseland ist. Kriminalität ist so gut wie nicht vorhanden. Die Menschen schließen ihre Häuser nicht ab, die schließen ihre Autos nicht ab. Ich habe dann, als ich meine Tasche mit Papieren und Portemonnaie und allem im Auto gelassen habe, dann den Guide gebeten, mit dem wir unterwegs waren, er möge doch bitte das Auto abschließen. Und dann hat er so schulterzuckend gesagt, naja, wenn es dir so wichtig ist, dann schließe ich es ab, aber notwendig ist es nicht. Das heißt, die Häuser sind auch nicht nur nicht abgeschlossen, sondern die haben auch die Türen geöffnet.
Ich glaube, das geht auch einher mit dem Wohlstand, der eben im Land herrscht quasi. Man muss aber auch sagen, mit allem Wohlstand und mit allem Positiven, was so die Erdölförderung gebracht hat, sind jetzt mittlerweile auch Probleme daraus erwachsen für das Land. Also wir haben vor Ort schon immer Witze gemacht, weil jeder Omani, den wir getroffen haben als Guide oder in sonstigem Kontext, hat immer gesagt, ja, ich arbeite auch noch für die Regierung. Wir mussten schon lachen und waren so wie, arbeitet einfach jeder Omani für die Regierung? Oder? Und tatsächlich, das sind Zahlen, die habe ich mal nachgeschaut, fließen 70-75% der gesamten Einnahmen aus der Erdölförderung mittlerweile in diesen riesen Verwaltungsapparat, der entstanden ist. Und da der Oman keine riesigen Ölreserven hat, muss man da im Hinblick auf die Zukunft sich langsam Alternativen suchen. Deswegen ist der Tourismus jetzt eben auch ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft des Landes.
Und da seid ihr ja eigentlich wieder bei unserem Thema Tourismus. Wie gut ist der Oman denn touristisch schon erschlossen? Also ihr seid ja mit dem Mietwagen rundgefahren. Waren das total die Schotterpisten oder was erwartet da den Gast?
Ja, man ist außergewöhnlich überrascht im Oman, weil die Straßen sind in einem deutlich besseren Zustand, als die Straßen in Deutschland das sind. Es gibt noch einige abgelegene Bergregionen, wo es dann Schotterpisten gibt, aber das sind nicht so viele. Mir war es eigentlich zu wenig. Ich habe schon manchmal gedacht, oh mein Gott, diese zwei Spuren in jede Richtung, ist hervorragend ausgebaut, dann auch noch beleuchtet. Ich hätte da gern ein bisschen mehr Abenteuer gehabt. In der Bergregion gab es dann da so ein bisschen.
Unsere Weltenbummlerin war schon fast gelangweilt von den Straßenverhältnissen.
Ja. Ja, dafür haben sie mich dann an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht. Es gab eine Unterkunft in der Bergregion am Jebel Achter, die wir besucht haben. Und ich erinnere mich im Nachhinein auch dunkel, dass ich bei der Recherche schon ein bisschen dazu gelesen habe, dass diese Anfahrt relativ abenteuerlich sein soll. Aber scheinbar habe ich es einfach wieder verdrängt. Wir sind dann eben kurz vor Sonnenuntergang, waren wir auf dem Weg dorthin. Und irgendwann endete die Straße und es kam eine Schotterpiste. Und die ging sehr nah am Abgrund entlang. Man muss sich vorstellen, das Gebirge ist über 2000 Meter hoch. Und es sieht auch schon sehr tödlich aus, weil es sind keine netten grünen Hänge oder so, sondern es ist schroffer Fels.
Schlucht.
Schlucht, wirklich. Abgrund. Und wir sind super nah an diesem Abgrund dann auf so einer Schotterpiste in irgendwelchen Serpentinen Kilometer um Kilometer gefahren. Und es sah einfach nicht so aus, als käme noch irgendetwas. Und ich dachte immer, ich bin schwindelfrei. Das war scheinbar nicht so. Und ich wurde immer stiller und stiller. Und Kerstin hatte gar kein Problem. Und irgendwann kamen wir am Ende der Straße an und es war immer noch keine Unterkunft in Sicht, oder dachten wir zumindest.
Also ich habe mich generell gewundert und dachte, warum antwortet sie mir nicht mehr? Und guckte dann so nach rechts und dachte so, Anna, alles in Ordnung? Sie so, nein! So, okay. Ja, wir sind dann da angekommen. Ich fand die Straße mal spannend. Mir hat es Spaß gemacht, da zu fahren. Ich fand, sie war auch breit genug. Und dann irgendwann ging die Straße nicht weiter und wir haben angehalten und dachten so, okay, wo soll hier die Unterkunft sein? Es war dann so ein kleines Flussbett und auf der anderen Seite war dann ein Berg und da waren so ein paar alte, verfallene Häuser. Und dann sind wir ausgestiegen und haben uns ein bisschen orientierungslos umgeschaut. Und dann kam aber ein Mann, den wir angesprochen haben und den wir nach der Unterkunft gefragt haben und der dann nur auf die andere Bergseite zeigte. Und wir so, okay, wir standen da mit unseren Koffern und dachten, was machen wir jetzt? Und dann rief er allerdings oder er schrie sehr laut auf die andere Seite des Berges und bekam von dort auch eine Antwort. Und dann kam ja wie so eine Gondel, eine Art Seilbahn, ein kleiner Korb. Also und da möchte Anna vielleicht weiter erzählen.
Ein kleiner, ein bisschen rostiger Korb. Und als er rüberkam, dachte ich zuerst, wir müssen da jetzt rein. Und da konnte ich nicht mehr, da sind die Tränen einfach gelaufen und ich musste mich kurz zurückziehen.
Und ich habe so gelacht und dachte schon, das wird ja ein Spaß. Aber es war tatsächlich nicht für uns gedacht, der Korb, sondern für das Gepäck. Allerdings kann man da jetzt auch keine großen Koffer reintun. Wir haben dann so einen Tagesrucksack gepackt und unser Gepäck da reingegeben. Das wurde dann auch auf die andere Seite gezogen. Aber wir standen ja nun immer noch auf der gegenüberliegenden Seite und dachten, und wie kommen wir darüber? Und der Mann zeigte einfach nur nach da unten, wir sollen denn laufen.
Ja, das haben wir dann gemacht.
Es war nicht so einfach zu wissen, wo man langläuft.
Ja, es gab immer so Markierungen. Scheinbar markiert man damit auch Wanderwege. Das wussten wir aber nicht, weil wir beide nicht allzu gerne wandern gehen.
Und es war auch über Stock und Stein. Es war sehr felsig, es war sehr steil.
Ja, man musste klettern und dazu muss man wissen, Kerstin macht prinzipiell alles in Schlappen. Also auch das. genau, und dann ging es ja über Stock und Stein. Erst bergrunter und dann wieder berghoch und...
Dazwischen gab es ein Flussbett und eine Hängebrücke, das über die man Highlight laufen müsste. Also wir haben irgendwann nur noch gelacht und Videos gemacht. Wenn man gar nicht darauf vorbereitet ist, dass das die Zufahrt zu der Unterkunft ist, dann ist man schon erstaunt. Wir haben das natürlich jetzt in unserer Reisebeschreibung so weit aufgenommen, dass es hoffentlich immer noch ein Abenteuer bleibt, aber die Kunden nicht ganz so unvorbereitet sind.
Aber ich finde, das ist auch ein Teil der Authentizität dieses Landes, weil man eben auch nicht alles hundertprozentig auf touristische Bedürfnisse anpasst. Das haben wir auch in den Wadis immer wieder gemerkt. Es gibt oft keine gut ausgebauten Wege, sondern eher so ein bisschen provisorische Sicherungen, was aber total schön und total authentisch ist einfach. Nur man sollte auf jeden Fall gut zu Fuß sein.
Und Wanderschuhe dabei haben.
Es geht auch in Schlappen.
Es geht auch ohne. Ich bin der lebende Beweis.
Du stehst noch hier, sehr gut. Aber es hat sich gelohnt, der lange Weg und diese anstrengende Anreise.
Ja, das war eine wunderschöne Unterkunft dann. Also man war dort wirklich ganz allein in diesem Berghang und man hörte nur Mulis und den Muezzin abends und man sah die Sonne, wie sie sich spiegelte in den Bergen, wenn sie unterging. Es war wirklich eine zauberhafte Atmosphäre und auch die Unterkunft war einfach so in den Fels gebaut und sehr außergewöhnlich und wir haben uns da super wohl gefühlt.
Genau, es hat eigentlich auch eine super schöne Geschichte. Man muss sich vorstellen, das ist ein altes Bergdorf, das damals eben verlassen wurde, als dann die Elektrizität langsam kam und alles ein bisschen komfortabler wurde und die Menschen auf die andere Seite der Schlucht dann in die moderneren Siedlungen gezogen sind. Dann ist es einige Jahre verfallen. Und jetzt haben aber die Kinder der ehemaligen Einwohner das quasi wieder hergerichtet, aber eben umgewidmet zu einer Unterkunft und in den ehemaligen Häusern dieses alten Bergdorfs sind dann eben die Gästezimmer eingerichtet und es gibt auch einen Gemeinschaftsbereich, wo wir dann abends saßen, gegessen haben mit anderen Gästen. Ich glaube, eine Reisende aus Frankreich mit ihrer Tochter war noch dabei, mit der wir uns lange unterhalten haben und der Gastgeber eben auch selbst. Man hat auch wirklich gemerkt, wie stolz er auch darauf war, was sie jetzt daraus gemacht haben und wie lange diese Geschichte geht. Er hat uns ganz viele YouTube-Videos vorgespielt von Filmaufnahmen, die dort gemacht wurden. Hm. Und man merkt wirklich also diese Liebe und diese Verbundenheit auch zu der Region. Das war wirklich auch rührend.
Das ist ja auch irgendwo was ganz Besonderes, weil das einfach total in Erinnerung bleibt. Also wer kann das schon erzählen, in so einer Unterkunft irgendwie genächtigt zu haben? Ich glaube, das ist ja auch das, was wir hier sehr gerne haben und gerne irgendwie auch unseren Kunden weitergeben. Ja, ihr habt mit eurer Dienstreise auf jeden Fall Neuland betreten. Nachdem ihr dort wart, haben wir das Land ins Programm aufgenommen und könnt es jetzt unseren Kunden eben anbieten. Gab es auch irgendwas, was für euch überraschend vor Ort war, womit ihr so nicht gerechnet hättet?
Ich war überrascht, dass man nie aus dem Auto aussteigt. Also zumindest in Muscat war das wirklich ganz extrem. Also es gibt auch keine Fußgängerwege oder es gibt keine Infrastruktur, irgendwie um sich außerhalb des Autos in der Stadt zu bewegen. Es gibt zum Beispiel auch keine klassische Restaurantkultur oder zumindest haben wir sie nicht entdeckt, sondern es gibt ganz viele Schnellrestaurants, wo man auch einfach mit dem Auto vorfährt. Dann hupt man, dann wird die Karte zum Auto gebracht und bestellt im Auto und auch das Essen wird zum Auto gebracht. Und jedes Mal, wenn wir unsere Guides darauf angesprochen haben und gesagt haben, hey, lass uns doch mal aussteigen, wir können uns ja hier hinsetzen, war so ein bisschen befremdend mit in der Stimme. Und es war so wie, aber warum? Ist doch praktisch. Und ja, Kerstin hat ein Thema mit der Beleuchtung, glaube ich.
Ja, man muss sich vorstellen, man sitzt auf einer Dachterrasse, die Sonne geht unter, man sieht die Minarette und die Oase, die vor einem liegt mit Dattelpalmen und wunderschönem Bewuchs. Die Sonne geht unter und das Licht wird zauberhaft und dann schalten sie die Beleuchtung ein. Und die Beleuchtung gleicht zum Teil einer Neonbeleuchtung. Mich hat dann ein Omani gefragt, der ein Wüstencamp in der Wahiba Sand unterhält, hat mich gefragt, was können wir verbessern? Und ich habe meine spontane Antwort war die Beleuchtung. Daraufhin sagte er, warum? Wir haben überall Strom, wir sind so glücklich über unsere Elektrizität. Und ich sage, ja, das ist das Problem. Kerzen wären doch schön, wenn die Sonne untergeht und ihr würdet mal dieses helle Licht ausstellen und Kerzenbeleuchtung würde doch eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Und darauf meinte er, wir sind Beduinen. Du sprichst von Romantik und ich sage, ja. Also die Omanis sind tatsächlich sehr, sehr stolz auf ihre Elektrizität, die nun in den hintersten Winkel gekommen ist. Das war für uns aber zum Teil befremdlich. Wir haben auch auf einer Dau übernachtet und als es dunkel wurde, das Wasser plätscherte, die Delfine. Es war eine zauberhafte Stimmung, bis das Licht anging und wir haben dann gebeten, dieses wieder auszuschalten und haben uns mit dem Handytaschenlampe den Weg gebahnt. ja, aber das war für die Omanis nicht so ganz verständlich, was wir da meinten.
Genau, also dieser Zauber von Tausend, eine Nacht, der immer so angepriesen wird, den gibt es, solange das Licht nicht angeschaltet wird.
Genau, genau.
Aber es gibt ja auch eben wie diese Dau oder auch die eine Wüstenübernachtung, die wir hatten. Ja, Orte, die wirklich einfach nur zauberhaft sind. Also
ja, der Oman hat an Übernachtungsmöglichkeiten halt, zum einen gibt es größere Hotels, so Luxusketten, um die man manchmal auch nicht in manchen Bergregionen rumkommt. Und dann wieder gibt es sehr authentische, zauberhafte Unterkünfte. Und da haben wir uns auch viel Mühe gegeben, diese zu finden.
Ja, dafür haben wir auch hier und da mal nicht so schöne Erlebnisse in Kauf genommen.
Das ist von der Wüstenübernachtung. Ich dachte natürlich, wir hatten ein zauberhaftes Wüstencamp gefunden, das wir jetzt auch ins Programm aufgenommen haben, das genau dem entspricht, was wir bei Umfulana gerne haben. Und ich habe aber gesagt, ja, wir müssen uns auch noch andere Sachen angucken. Und dann wurde halt ein Camp sehr angepriesen überall und das war überall zu finden. Da habe ich gesagt, komm, wir gucken uns das auch an und haben aber leider auch dort übernachtet. Und wir sind da angekommen und da waren irgendwie, weiß ich nicht, 70 Chalets in Stein gemauert mit Swimmingpool, mit einer Leinwand, mit Karaoke singen, Quads und was waren es für eingesperrte Tiere?
Weiße Oryx-Antilopen.
Genau. Wir hatten dann eigentlich einen Fluchtreflex und wollten sofort wieder weg, aber es war zu spät und die Camps liegen halt weit auseinander, sodass wir nirgendwo anders mehr hingekommen sind. Also man muss schon sehr genau schauen, was man machen möchte.
Ja, das haben wir natürlich auch dann nicht aufgenommen, sondern wir sind am nächsten Morgen so schnell wie möglich abgereist. aber eben dafür ist es auch wichtig, einfach mal vor Ort zu sein und sich das wirklich mal anzuschauen, weil die Bewertungen waren toll. Ja. Und wir fanden es eben furchtbar. Das ist, ja, zu uns passt es nicht.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sonst noch so erlebt habt. Ich meine, einiges habt ihr jetzt heute schon erzählt. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich aber sagen, dass wir unseren Talk für heute beenden und das in der nächsten Folge dann fortführen. Hört also auf jeden Fall gern auch da nochmal rein, wenn ihr mehr zum Oman erfahren möchtet und natürlich die Geschichten von Anna und Kerstin erfahren möchtet. Ich glaube, da ist noch einiges, was sie im Petto haben und da wird mit Sicherheit noch der ein oder andere wertvolle Tipp bei rumkommen. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Tschüss.